Hallo zusammen. Bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte. Uns interessiert brennend, was ihr besonders gerne über ThyssenKrupp wissen möchtet. Deshalb haben wir eine kurze Umfrage vorbereitet. Die Teilnahme dauert nicht länger als 5 Minuten und hilft uns sehr dabei, besser zu verstehen, welche Fragen, Themen und Formate ihr euch für diesen Podcast wünscht. Den Link zur Umfrage findet ihr direkt in den Shownotes dieser Folge. Klickt gerne drauf und macht mit. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Am Abgrund, die ThyssenKrupp-Story.
Heute wollen wir über Hendrik Wüst reden. Keine Sorge, wir verändern uns nicht in einen weiteren Politik-Podcast, sondern bleiben bei unserem Thema ThyssenKrupp. Aber um ThyssenKrupp zu verstehen, hilft es sehr, die politische Logik zu durchschauen, die im Unternehmen und um das Unternehmen herum wirkt. Ein zentraler Akteur ist naturgemäß der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit seinem Amtsantritt im Herbst 2021 muss sich Hendrik Wüst zu ThyssenKrupp positionieren. Ob er will oder nicht. Er wirkt öffentlich und hinter den Kulissen. Und die Frage, wie es bei ThyssenKrupp weitergeht, könnte auch Einfluss darauf haben, welches Bild die Menschen im Land vom potenziellen Kanzler Hendrik Wüst haben.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ.
Mein Name ist Oliver Hollenstein, ich arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und ich freue mich riesig, dass hier in unserem Mini-Podcast-Kabuff heute nicht nur 2 Kollegen sitzen, sondern 3, denn wir haben einen Gast hier, unseren Landeskorrespondenten Tobias Blasius und wie immer neben unserer Podcast-Kollegin Celia, mein ThyssenKrupp-Experte und Podcast-Duo-Kollege Ulf Meinke. Hi Ulf, hi Tobias.
Hi Olli, hallo zusammen.
Tobias, cool, dass du dir Zeit nimmst, denn wir brauchen heute deine Expertise. Du bist ja seit vielen, vielen Jahren unser landespolitischer Korrespondent. Du hast schon den ein oder anderen Ministerpräsidenten kommen und gehen sehen und auch die Karriere von Hendrik Wüst journalistisch begleitet. Ich glaube, seit über 15 Jahren, ne?
Ja, es sind schon mehr als 15 Jahre. Oh Schreck, oh Schreck.
Ja, Tobias, du hast so ein Buch über Wüst geschrieben, wie auch über seinen Vorgänger Armin Laschet. Und da haben Ulf und ich uns gedacht, wenn uns jemand in Deutschland mal erklären kann, wie dieser Hendrik Wüst tickt und wie der eigentlich bei ThyssenKrupp handelt, dann wohl du.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass ich diesem hohen Anspruch auch gerecht werde.
Ulf ist ja an deiner Seite, der hilft uns immer aus mit allem ThyssenKrupp-Wissen, was man so haben kann.
Aber ich muss sagen, ich bin heute wirklich besonders demütig, weil ich ja umgeben bin von Buchautoren. Tobias, du mit deinem Machtwandlerbuch über Wüst und deiner Laschet-Biografie und Olli, du hast ja auch noch ein Buch geschrieben, Akte Scholz, also da kann ich nicht mithalten.
Naja, okay. Diskutieren wir besser nicht intensiv. Du hast wahrscheinlich einfach zu viel damit zu tun, die vielen ThyssenKrupp-Kapitel und Krisen aufzuschreiben. Das ist ja auch so ein Fulltime-Job. Und Podcasten ist ja eigentlich auch das neue Buch, oder?
Absolut. Ist das neue Buch, kann man so sagen.
Ich möchte trotzdem mal eine Frage an Tobias richten am Anfang. Warum hast du dich so lange mit Wüst beschäftigen wollen, dass daraus ein Buch entsteht? Das muss man ja durchaus auch wollen.
Ja, gestattet mir zunächst mal die kurze Fußnote, dass ich die Bücher über Laschet und Wüst natürlich nicht allein geschrieben habe, sondern mit meinem Deutschlandfunk-Kollegen Moritz Küpper. Aber auf deine Frage zu kommen, an Wüst fasziniert mich eigentlich schon immer seine hochprofessionelle Wandlungsfähigkeit. Er war mit 15 einer dieser klassischen Aktenkofferträger der Junge Union. Später war er konservativer Hardliner. Dann wurde er Chef des CDU-Wirtschaftsflügels in NRW und heute, wie ihr alle wisst, ist er ja so die Art moderner, liberaler, immer freundlicher Landesvater und irgendwie auch Grünenversteher. Und böse Zungen behaupten, Wüst kann die Publikumserwartung mittlerweile so gut berechnen wie eine politische KI. Und genau diese Wandlungsfähigkeit ist auch mit Blick auf seine Industriepolitik und auch mit Blick auf seinen Umgang mit ThyssenKrupp hochinteressant.
Ulf, du hast mit Hendrik Wüst und der Staatskanzlei ja vor allem dann zu tun, wenn es um Wirtschaftsthemen geht, also auch und besonders gerade beim Thema ThyssenKrupp. Wie erlebst du Wüst genauso, wie Tobias beschrieben hat, oder ganz anders?
Ja, es fällt mir schon auf, dass Wüst das Thema ThyssenKrupp sehr ernst nimmt. Das ist zumindest mein Eindruck. Und übrigens nicht erst seit er Ministerpräsident ist, sondern auch schon davor, während seiner Zeit als Mitglied in der Landesregierung. Er war ja vorher Verkehrsminister und hat sich trotzdem auch für ThyssenKrupp da schon interessiert. Ja, mein Eindruck ist, Wüst war immer bewusst, dass ThyssenKrupp wichtig ist für NRW. Und wer sich also im Land zu höherem berufen fühlt, wie eben Wüst, der sollte auch trittsicher in Sachen ThyssenKrupp sein.
Wenn man jetzt mal aber auf die letzte Zeit guckt, eigentlich fast die letzten Jahre, so richtig oft äußert sich Henrik Wüst nicht zu ThyssenKrupp, oder täuscht sich mich da der Eindruck?
Ja, du hast da, denke ich, schon die richtigen Instinkte, aber vielleicht lass uns mal erstmal ein paar Monate zurückgehen auf der Zeitschiene, wenn man verstehen will, warum das Thema ThyssenKrupp Henrik Wüst seit Beginn seiner Amtszeit verfolgt, dann muss man zurück in den Oktober 2021 schauen. Sein allererster offizieller Termin als neuer Ministerpräsident von NRW war damals nämlich nicht etwa in der Staatskanzlei, sondern vor der Zentrale von ThyssenKrupp Steel in Duisburg.
Warum ausgerechnet ThyssenKrupp?
Naja, ein bisschen Zufall war es vermutlich schon, aber ich denke nicht nur Zufall, denn es ist ja durchaus eine bewusste Entscheidung, die ein Ministerpräsident trifft, wenn er sich für den ersten Termin im Amt entscheidet. Und bei Henrik Wüst war es tatsächlich ein Auftritt vor den Stahlbeschäftigten. Tausende haben sich an diesem Tag Ende Oktober 2021 vor der Stahlzentrale von ThyssenKrupp in Duisburg versammelt.
Tobias, wie ist das damals wahrgenommen worden unter den Landeskorrespondenten, dass er seinen ersten Termin da quasi Seite an Seite mit der IG Metall in Duisburg macht?
Ja, es war auf jeden Fall schon so ein Stück weit so die industriepolitische Neuerfindung des neuen Ministerpräsidenten Wüst, da einfach erstmal zu den Arbeitern zu gehen und auch so ein bisschen zu zeigen, dass der Ministerpräsident auch immer Arbeiterführer ist.
Du warst, glaube ich, dabei damals, Ulf. Wie war das da? Kannst du das beschreiben?
Die Stimmung, die war schon, ich sag mal, ThyssenKrupp typisch aufgeladen. Ich erinnere mich aber auch so an die Atmosphäre. Es war ein Oktobertag, kalter Wind, aber auch strahlend blauer Himmel. Und da versammeln sich dann viele Menschen direkt da, wo die Zentrale ist einerseits, aber auch wo die Hochöfen stehen. Also das ist ja quasi direkt an der Produktion auch. Und naja, das war dann nicht so ganz typisch CDU-parteitagsmäßig, wenn ich das mal so sagen darf, wie die Atmosphäre war. Nämlich da ertönten Arbeiterlieder auf der Bühne, reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, wenn du auch ein Arbeiter bist. Also da wird man jetzt nicht erstmal Henrik Wüst vermuten in dieser Szenerie.
Ja, nicht gerade das Umfeld, in dem so ein CDU-Ministerpräsident normalerweise unterwegs ist, oder Tobias?
Nee, eindeutig nicht, aber es passt dann irgendwie doch ins Gesamtbild. Der Ministerpräsident in NRW muss von der ganzen Anlage seines Amtes her immer einer für alle sein. Und das konnte man natürlich da sehr symbolhaft darstellen, und es ist natürlich auch inhaltlich ein wichtiger Termin für ihn gewesen.
Ja, kurz zur Einordnung, wann dieser Termin stattfand. Also Wüst war gerade frisch gewählter Nachfolger von Armin Laschet, und allein, dass er für seinen ersten Termin ausgerechnet zur ThyssenKrupp-Zentrale kam, wurde von der IG Metall, also von der Gewerkschaft, schon auch als starkes Signal gewertet. Der Bezirksleiter, also der Chef der IG Metall in NRW, Knut Giesler, sprach damals von einem tollen Zeichen. Giesler ist ja auch jetzt ein ganz wichtiger Akteur bei ThyssenKrupp. Er ist ja Vizeaufsichtsratsvorsitzender der Stahlsparte.
Wir haben ja ThyssenKrupp hier schon oft als Soap beschrieben. Es ist so viel passiert und es passiert immer so viel. Wenn wir da jetzt quasi 5 Jahre zurückgehen, fast 5 Jahre, kannst du uns noch mal beschreiben, was waren da eigentlich die Situationen? Was hat den Konzern, was hat das Unternehmen, die Beschäftigten damals beschäftigt? Das war ja was ganz anderes als heute.
Ja, wobei es auch quasi ein Thema ist, was nach wie vor aktuell ist, nämlich die Frage, wie kann denn dieser Umbau des Stahlstandorts finanziert werden? Hier konkret die Frage des klimafreundlichen Umbaus, die Direktreduktionsanlage, die ja mittlerweile im Bau ist. Und es ging damals um die Frage, wer bezahlt das? Und die Arbeitnehmervertreter haben da sehr klar gemacht, ohne staatliche Unterstützung wird das nicht funktionieren. IG Metall-Vorstand Jürgen Kerner war da und er sagte, der Markt wird es nicht richten. Und die Politik hat er dann zum Handeln aufgefordert mit der Warnung, wenn sie es nicht machen, wird uns der Markt richten. Also sprich, dann hätte ThyssenKrupp Steel keine Zukunft.
Wie hat Wüst damals agiert? Also wie passte der in diese Szenerie?
Der stand mittendrin, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich noch erinnern, wie er sich da eben doch eingereiht hat in die Riege der Arbeitnehmervertreter. Er stand da zusammen mit Knut Giesler, Tekin Nazikol, dem Konzernbetriebsratsvorsitzenden. Auch Arbeitsminister Karl-Josef Laumann war mit dabei. Vielleicht kann Tobias mal erklären, welche Rolle denn Herr Laumann spielt.
Ja, also Laumann ist das soziale Gewissen der nordrhein-westfälischen CDU. Einer der ganz wenigen Politiker, die selbst noch Maschinenschlosser gelernt haben, also die selber wissen, wie es an der Werkbank aussieht. Und der ist auch schon für Laschet derjenige gewesen, der Kredit bei der Arbeitnehmerschaft in NRW für die NRW-CDU sichert.
Ja, Wüst hat Laumann auch in seiner Rede vor den Beschäftigten dann ausdrücklich erwähnt als Zeichen dafür, dass die Beschäftigten der Stahlindustrie quasi mit am Kabinettstisch sitzen. So hat er Laumann da eingeführt. Naja, und es war schon ordentlich Druck auf dem Kessel.
Du hast Tekin Nazikol erwähnt, der ist ja schon sehr oft hier bei uns im Podcast, ist der uns schon begegnet. Der war damals auch schon eine der prägenden Figuren.
Der war eine der prägenden Figuren und in der typischen Rolle dann auch auf der Bühne. Die Lautsprecher waren zwar eh schon auf Festival-Lautstärke eingestellt, aber Nazikol hätte wahrscheinlich auch ohne Mikrofon die Leute erreicht. Denn ja, der hat da quasi ins Mikrofon geschrien, von einer Schicksalsfrage für die Branche gesprochen. Und als er sich dann direkt an Wüst wandte, da wurde er etwas leiser, fast schon persönlicher und sagte sinngemäß, bis jetzt habe Wüst alles richtig gemacht und er komme auch genau zur richtigen Zeit, aber jetzt müsse die Politik eben auch liefern.
Was hat Wüst dann gesagt?
Ja, Wüst hat den Arbeitnehmervertretern zunächst höflich applaudiert und dann ist er auch selbst ans Rednerpult getreten, um eine zentrale Botschaft rüberzubringen, nämlich die Versöhnung sozusagen von Klimaschutz einerseits und Industrie andererseits. Das dürfe kein Gegensatz sein. Und NRW ist ja stark geprägt von Branchen wie Stahl, Chemie, Aluminium oder Zement, also diesen sehr energieintensiven Branchen, an denen tausende Arbeitsplätze hängen. Und für diese Branchen, Assad Wüst signalisiert, wolle er sich einsetzen.
Der klimaneutrale Umbau quasi der Industrie ist ja bis heute eines der großen Themen, vielleicht das zentrale industriepolitische Thema. Tobias, nachdem wir hier schon jetzt einmal das Was-bisher-geschah-Kapitel geschrieben haben für Ulfs Buch, lass uns mal versuchen, in die Jetztzeit zu kommen. Wie viel von dem selbstgesteckten Ziel hat Wüst erreicht? Gelingt ihm die Versöhnung der verschiedenen Interessen bei Ökonomie und Ökologie, Arbeitnehmern und Arbeitgebern, für die er ja am Ende angetreten ist?
Ja, lasst mich vielleicht einmal noch kurz ein bisschen zurückspulen, weil man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, dass Wüst ja sehr stark in PR-Botschaften denkt. Er zitiert das immer wieder und wieder, so lange, bis es jeder verstanden hat. Und eine dieser PR-Botschaften lautet, NRW wolle von der Kohle zur KI. Und eine andere lautet, NRW soll bis spätestens 2045 die erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden. Und die dritte lautet, NRW ist Aufsteigerland. Und vor dieser Folie solcher Worte ist die Realität der NRW-Wirtschaft doch zurzeit ziemlich weit davon entfernt. Die Lage ist ziemlich trist. Das Land erlebt die höchste Zahl an Firmenpleiten seit 10 Jahren. NRW ist inzwischen Insolvenzspitzenreiter in Deutschland. Aber, und das ist vielleicht das Wichtigste, es gibt keine Massendemonstrationen und der smarte Hendrik Wüst schafft es irgendwie immer wieder, weder Feindbild der Gewerkschaften zu sein, noch bei den Konzernbossen und den Chefetagen unten durch zu sein. Und so gesehen steht Wüst ganz in der Wirtschaftstradition in NRW der Sozialpartnerschaft und wichtiger, ob wirklich konkrete Ziele bislang erreicht wurden, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen, ist vielleicht, dass es ihm gelungen ist, so diesen Wert der Sozialpartnerschaft so in die Jetztzeit zu tragen.
Mhm. Du sagst, in die Jetztzeit tragen. Es gibt ja ein klassisches, neudeutsch würde man sagen, Role Model für diesen Ministerpräsident, der quasi beispielhaft diese Sozialpartnerschaft pflegt. Das ist in NRW einer, über den wir auch im ThyssenKrupp-Zusammenhang schon gesprochen haben, weil er auch hier schon wichtig war. Wir erinnern uns an Rheinhausen etc. Kann man alles nochmal nachhören in der ersten Staffel. Das ist Johannes Rau, der ja von 1978 bis 1998 Ministerpräsident war, allerdings bei der anderen großen Partei, nämlich der SPD. Hat sich Wüst bei Rau was abgeguckt?
Ja, ich würde sagen, Wüst ist so eine Art Hybrid aus Johannes Rau, dem SPD-Landesvater, der 20 Jahre in NRW regiert hat, und seinem eigenen politischen Ziehvater in der CDU, Jürgen Rüttgers. Wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, wie rau pflegt Wüst so einen sehr präsidialen, umarmenden Stil. Er ist als Ministerpräsident immer mehr Präsident als Minister. Und witzigerweise ist es so, während Rau noch viele Bürgerbriefe in den 80er und 90er Jahren schreiben musste und überall im Land Hände schütteln musste, kann Wüst sich heute via Social Media ganz anders als Kümmerer inszenieren. Also es ist sozusagen die Rau-Taktik im neuen Gewand. Und von Jürgen Rüttgers wiederum hat Wüst ganz klar für mich den Anspruch übernommen, dass ein CDU-Ministerpräsident in NRW wohlgemerkt immer auch Arbeiterführer sein muss. Also dieser vorhin schon beschriebene Interessenausgleich zwischen Wirtschaftselite und Werkbank, zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land, zwischen, wenn man so will, Bio-Deutschen und Migranten. All das gehört immer schon zur DNA eines Düsseldorfer Regierungschefs, denn NRW war, wenn man es über alle Felder betrachtet, war immer eine große Konsensmaschine. Und deswegen ist Wüst, glaube ich, in seiner ganzen Wendigkeit da ein ganz guter Hybrid aus Rau und Rüttgers.
Versucht Wüst denn in Sachen ThyssenKrupp so zu agieren, wie es vielleicht auch ein Johannes Rau getan hätte?
Ja, also in den vergangenen Monaten ist es ja immer wieder zu Konflikten zwischen dem ThyssenKrupp-Vorstand und der Arbeitnehmerseite gekommen. Und dann war Wüst immer derjenige, der versucht hat, sich in der Mitte zu positionieren, also einen Ausgleich einzufordern. So zum Beispiel auch im Juni 2025 bei uns in der Düsseldorfer Landespressekonferenz, also dem Verein der Düsseldorfer Journalisten, da war Wüst zu Gast und er betonte, dass ThyssenKrupp-Management müsse in der guten Tradition der Mitbestimmung agieren. Also er ermahnte daran, sich da in die Tradition der Mitbestimmung zu stellen. Und gleichzeitig hat Wüst aber auch den Vertretern der IG Metall deutlich gemacht, dass auch sie sich bewegen müssen. Also das ist dann schon ein Stück weit balancieren, wie es Johannes Rau auch getan hätte.
Nimmst du Wüst ab, dass er sich wirklich um ThyssenKrupp kümmert, dass ihn das Thema interessiert, dass er da selber sich engagiert?
Also ich habe Hendrik Wüst immer als einen zutiefst rationalen Politiker erlebt und als Ministerpräsident muss er ein vitales Interesse daran haben, dass möglichst viel von einem so großen Arbeitgeber wie ThyssenKrupp übrig bleibt. Und außerdem braucht er auch seine Erzählung von der Wandlungsfähigkeit der alten Industriekerne im Ruhrgebiet auch endlich mal ein Erfolgsbeispiel. Und eins vielleicht darf man auch nicht verachten. Also ich habe in all den Jahren der Politikbeobachtung gelernt, dass Politik auch immer ganz viel mit persönlichen Erfahrungen zu tun hat. Und nicht unterschätzen sollte man deshalb bei Wüst eine biografische Besonderheit. Das wissen viele nicht, aber sein Vater war ja Textilmaschinenvertreter im Münsterland. Und Wüst hat damit praktisch als Jugendlicher am Küchentisch ganz persönlich den Niedergang der Textilindustrie im Münsterland mitbekommen. Ich will sagen, er weiß also, was Strukturwandel bedeutet und was das auch mit Familien macht. Und deshalb nehme ich ihm schon ab, dass in ihm immer auch irgendwie klar die Glaubenssätze des ehemaligen Wirtschaftspolitikers Wüst eine Rolle spielen, aber sie ringen auch immer mit der Empathie für die Verlierer von Strukturwandel und für uns ist das unglaublich spannend, so diese inneren Kämpfe bei Hendrik Wüst auch zu beobachten.
Wie würdest denn du bewerten, Tobias, sozusagen die Kritik von SPD-Oppositionsführer Jochen Ott, der ja regelmäßig mehr Einsatz von Wüst fordert in Sachen ThyssenKrupp? Also er brandmarkt Wüst ja als freundlichen Herr tut nix, also so nennt Herr Ott Wüst ja gerne im ThyssenKrupp-Zusammenhang, ja, der sozusagen laufen lässt das Geschehen, selbst wenn da tausende Arbeitsplätze auf der Kippe stehen. Ist der Vorwurf deiner Meinung nach gerechtfertigt?
Also ich glaube, aus dieser Bezeichnung als freundlicher Tutnix der Opposition spricht natürlich ein Stück weit auch die Ohnmacht der SPD, dass man diesem doch sehr geschmeidigen Hendrik Wüst, der immer ausbalanciert bei ThyssenKrupp, auch ein Stück weit nicht beikommen kann. Also ich glaube, das darf man auch nicht zu ernst nehmen, weil klar ist, dass aus der Staatskanzlei in Düsseldorf natürlich nicht die Geschicke eines Industriekonzerns in Duisburg oder Essen geführt werden. Und ich nehme an, das ist eher so politische Rhetorik.
Jetzt muss man der Fairness halber auch sagen, der freundliche Herr Tutnix, wie Herr Ott sagt, hat einmal etwas richtig Großes getan. Wüst oder die Regierung von Wüst hat die größte Einzelförderung in der Geschichte des Landes für ThyssenKrupp Steel in Duisburg bereitgestellt, damit, wir haben da schon oft drüber gesprochen, diese Grünstahl, diese DRI-Anlage gebaut wird. Das ist ja ein riesiger Schritt.
Ja, an der Stelle übernehme ich gerne nochmal die Rolle des Chronisten und blicke zurück auf den 1. März 2023. Da hatte Henrik Wüst nämlich einen wirklich bemerkenswerten Auftritt bei ThyssenKrupp Steel in den Veranstaltungsräumen direkt neben der Konzernzentrale und dem Produktionsstandort. Ja, der 1. März 2023, das ist der Tag, an dem der offizielle Startschuss für den Bau der Direktreduktionsanlage in Duisburg gegeben wird, also dieser großen Grünstahlanlage. Und es ist auch der Tag, an dem Wüst ein Bekenntnis zu ThyssenKrupp ablegt.
Also gewissermaßen das Versprechen einlöst, das gefordert wurde 2 Jahre vorher.
Genau, das ist sozusagen der Punkt, wo sich der Kreis schließt und Wüst kommt und sagt, ich habe geliefert. Und das tut Wüst dann auch mit entsprechend viel Pathos bei diesem Auftritt. Zunächst erzählt er mal von seinen Räumlichkeiten in der Staatskanzlei. Er habe ja ein Herz aus Stahl geschenkt bekommen von der IG Metall. Dieses Herz aus Stahl, das ist nicht nur sinnbildlich gemeint, sondern wirklich als Ding zum Anpacken. Und dieses Herz aus Stahl, erzählt Wüst, bei seinem Auftritt bei ThyssenKrupp habe er mit einem Ehrenplatz versehen. Es stehe auf seinem Schreibtisch in der NRW-Staatskanzlei direkt neben den Familienfotos und einem Kreuz, erzählt er. Und damit, so die Botschaft von Wüst, habe die Stahlindustrie immer im Blick.
Ja, und es erinnert ihn möglicherweise auch an etwas, von dem er selber gesagt hat, es hat ihn mehrere schlaflose Nächte gekostet, nämlich die größte Einzelförderung, die größte Einzelsubvention an ein einzelnes Unternehmen in der Geschichte des Landes.
Ja, seine schwarz-grüne Landesregierung will ja immerhin rund 700 Millionen Euro beisteuern zum 2 Milliarden Euro Scheck für die ThyssenKrupp Grünstahlanlage. Der Rest des Geldes soll ja vom Bund kommen. Ja, die Botschaft von Wüst in diesem Zusammenhang ist, er habe, wie gesagt, bei seinem ersten Auftritt als Ministerpräsident im Oktober 2021 versprochen, den Beschäftigten zu helfen, und nun halte die Landesregierung Wort.
Ja, vielleicht müssen wir für die Hörerinnen und Hörer, die nicht alle Folgen unserer bisherigen Staffeln gehört haben, nochmal kurz zurückgehen und erklären, was ist denn das eigentlich, diese Direktreduktionsanlage Grünstahl? Produktionsanlage haben wir das schon ein paar Mal genannt. Kannst du das nochmal in so wenigen Worten erklären, Ulf?
ThyssenKrupp hat das Projekt ja selbst als eines der weltweit größten industriellen Dekarbonisierungsprojekte vorgestellt, also weg von der Kohle. Die Logik dahinter: zum Zeitpunkt des Projektstarts hat ThyssenKrupp Steel allein in Duisburg rund 20 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr in die Atmosphäre geblasen. Also es entspricht etwa 2,5% der gesamten deutschen Emissionen, und mit dieser ersten neuen Anlage, so war geplant, sollten jährlich mehr als 3,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Also eine ganze Menge, ein großes grünes Projekt.
Den Auftrag für dieses Riesenprojekt, wir haben das schon gehört, hat überraschenderweise auch ein Unternehmen aus NRW bekommen, die SMS Group, die heute ihre Zentrale in Mönchengladbach hat.
Genau, das Auftragsvolumen für SMS ist damals mit 1,8 Milliarden Euro beziffert worden. Der größte Einzelauftrag in der Geschichte des Unternehmens, hieß es. Und für Wüst war das natürlich auch ein tolles Signal, nicht nur Klimaschutz und Industrietransformation, sondern auch noch ein Großauftrag, der im eigenen Bundesland bleibt. Die Industrie an Rhein und Ruhr sei in der Lage, eine klimaneutrale Wertschöpfung aufzubauen, so die Botschaft. Wir können das, betonte Wüst. Und mit wir können das meint er Beschäftigungssicherheit einerseits und Klimaschutz andererseits, beides zusammen. NRW wolle der Welt zeigen, wie das geht, hatte er dann wörtlich formuliert.
Ja, diese Aussage ist jetzt nicht so richtig gut gealtert. Ne? Damals sah das Ganze aus wie ein super Gewinnerprojekt. Inzwischen vergleicht selbst ThyssenKrupp-Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge darüber gesprochen, das Projekt mit Stuttgart 21, oder sagt zumindest, das darf kein neues Stuttgart 21 werden. Es hakt dummerweise an allen Ecken und Enden. Was auch für Wüst nicht so richtig super ist.
So ist es. Eigentlich sollte der Betrieb der Direktreduktionsanlage schon Ende 2026 starten. Wir sind jetzt schon weit fortgeschritten im Jahr 2026, und seit einigen Monaten zeichnen sich immer wieder neue Verzögerungen ab. Zuletzt wollten sich weder ThyssenKrupp noch die SMS Group, also der Anlagenbau, auf einen Starttermin für die DRI-Anlage festlegen. Und eigenen Angaben zufolge hat die SMS Group erst Anfang 2026 die Baustelle in Duisburg übernommen, und zuvor liefen dann noch die Arbeiten unter der Führung von ThyssenKrupp. Also man hinkt da sehr hinterher.
Neues Stuttgart 21. Das hört so ein Ministerpräsident wahrscheinlich nicht so richtig gerne. Wie geht denn Henrik Wüst jetzt mit der Lage um, Tobias? Wissen wir eigentlich, ob er weiß, wie es um die Baustelle steht? Lässt er sich da informieren?
Also davon kann man schwer ausgehen, denn ThyssenKrupp hatte für Wüst immer eine hochpolitische Dimension. Der Grünstahlofen ist für ihn ja auch so was wie ein, ich will mal sagen, Versöhnungsprojekt zwischen CDU und Grünen. Und man muss sich vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass Wüst gleich in seiner ersten Regierungserklärung im Herbst 2021, als er ja unter für ihn etwas glücklichen Umständen Laschet als Ministerpräsident beerben konnte, gleich in dieser ersten Regierungserklärung sprach Wüst plötzlich vom Vorziehen des Kohleausstiegs in Nordrhein-Westfalen auf 2030. Damals regierte Wüst ja noch mit der FDP, aber diese Passage zum Kohleausstieg wurde schon als so ein erstes Lockermachen für die Grünen gewertet, weil Wüst, da ist er ja auch sehr instinktsicher, ahnte natürlich, dass es nicht nochmal zu einer Regierungsmehrheit mit der FDP reichen würde und deswegen schon mal dieses Signal an die Grünen. Und dann kam direkt nach dem Start der ersten schwarz-grünen Regierungskoalition in Nordrhein-Westfalen die Zusage der 700 Millionen Förderung für ThyssenKrupp. Und damit hatte Wüst sich, das vergisst man ja heute auch ganz schnell, so ein bisschen ja auch bei Robert Habeck im Bund untergehakt. Und ja, der Grünstahlofen in Duisburg verlieh ihm damals auch sowas Modernes, sowas Visionäres. Und auch so der ehemalige CDU-Hardliner Wüst, der ja mal war, kriegte auf einmal Kreditwürdigkeit bei den Grünen. Ja, und mittlerweile hat man so den Eindruck, dass so ein richtiges Gewinnerthema, du hast es angesprochen, der Grünstahlofen für Wüst nicht mehr ist und es wirkt doch irgendwie etwas still geworden um dieses Projekt.
Ja, und der letzte große öffentliche Auftritt von Wüst in Sachen ThyssenKrupp, an den ich mich erinnern kann, der liegt auch schon längere Zeit zurück. Das war Mitte September 2024 vor dem Nationalen Stahlgipfel in Duisburg. Da hat Wüst nochmal einen Ich stehe an eurer Seite Auftritt hingelegt vor der Duisburger Mercator-Halle. Da haben sich hunderte Stahlbeschäftigte versammelt zu diesem Zeitpunkt. Ja, zur Einordnung, das war kurz nachdem es so richtig bei ThyssenKrupp geknallt hatte und das Stahlmanagement um Bernhard Osburg und den früheren SPD-Chef Sigmar Gabriel die Brocken bei ThyssenKrupp hingeworfen hat.
Ja, nur um das nochmal ganz bewusst zu machen, Mitte September 2024, das geht jetzt bald schwer auf die 2 Jahre zu, der letzte Auftritt von Wüst bei ThyssenKrupp. Wie hat sich Wüst da gegeben? Was hat er da gesagt?
Ja, nach seiner Rede hat Wüst Bilder geliefert, die ziemlich eindeutig waren. Die Arbeitnehmervertreter lagen in dieser Phase des Konzerns schon seit Wochen im Streit mit dem ThyssenKrupp-Management um Konzernchef Miguel Lopez. Und dass sich Wüst in dieser Situation so demonstrativ an ihre Seite stellt, das war wieder dieses starke Signal. Er zeigte sich im wahrsten Sinne des Wortes schon an der Seite dieser Arbeitnehmervertreter. Nasi Kohl haben wir erwähnt, Kerner, also im Grunde so reloaded Auftritt zu seinem ersten Termin bei ThyssenKrupp bei einer dieser Demos. Gruppenfotos gab es da, wirklich sprichwörtlich, da passte kein Blatt Papier dazwischen und dann halt ein Wüst, der auch gezeigt hat, wie man das dann so bei seiner Demo macht, hat seinen Sakko ausgezogen, die Ärmel seines weißen Hemdes hochgekrempelt, also ganz der Arbeiterkämpfer.
Tobias, du schmunzelst, weil du kennst quasi das wahrscheinlich von vielen Auftritten. Das klingt ganz nach dem Henrik Wüst, den du kennst.
Ja, also Wüst ist ganz klar einer der Sorte Politiker, die gar nichts dem Zufall überlassen im öffentlichen Auftritt. Jedes Wort, jedes Bild ist immer wohl kalkuliert.
Auch das Ausziehen des Jacketts ist kein Zufall.
Also alles, was oft sogar ganz natürlich ausschaut, ist immer wohl kalkuliert. Und Wüst ist übrigens auch ein glänzender Beobachter seiner selbst und arbeitet extrem fleißig und diszipliniert an seinem Image. Und wenn man die Umfragen sich anguckt, werden solche Auftritte wie zum Beispiel vor den Arbeitern ohne Sakko ja durchaus auch honoriert.
Lasst uns noch mal zurück zu dieser millionenschweren Landesförderung für die ThyssenKrupp Grünstahlanlage kommen. Tobias, hast du den Eindruck, Wüst bereut es mittlerweile, so viel Geld für ein Projekt locker gemacht zu haben, bei wem es jetzt, ja, wir haben es gesagt, echt nicht rund läuft?
Also wenn es so wäre, dass er das bereut, ich glaube, das wird er noch nicht mal seinem Spiegelbild erzählen und mir schon mal gleich gar nicht. Aber er dürfte, da gehört nicht viel Fantasie dazu, heute erhebliche Zweifel haben, dass absehbar in Duisburg auch nur eine Tonne wettbewerbsfähiger Grünstahl produziert wird. Möglicherweise wird er sich auch mal gedanklich durchgerechnet haben, wie viele Start-ups in NRW man mit diesen schönen 700 Millionen Euro hätte fördern können. Aber gut, fairerweise muss man auch sagen, dass der Staat versucht, technologische Innovationen anzureizen und dabei auch Steuergeld in den Sand setzt, ist ja nun auch vor Wüst schon ganz anderen passiert. Und eigentlich erstaunlich ist für mich nur, dass Wüst, der ja nie ein Zocker, nie ein Hasardeur war, der eher als risikoscheu gilt und immer alles genau abwägt, jetzt in dieses Problem gelaufen ist, dass der Grünstahlofen in Duisburg das neue Stuttgart 21 werden kann.
Olli, du hast ja vorhin gesagt, Wüst habe in einem Moment seltener Offenheit seine Nächte berichtet. Also es war genau dieser Moment auch da in Duisburg, in dem er das gesagt hatte, sprach von einer der schwersten Entscheidungen seiner Amtszeit und er habe deswegen zwei Nächte schlecht geschlafen. Aber, und das war dann halt der zweite Teil dieser Botschaft, damit wollte er sagen, auch selbst wenn ich es mir so schwer gemacht habe, ich habe die Entscheidung getroffen und ich stehe dazu und die Botschaft war, auf das Land könnt ihr euch verlassen, liebe Beschäftigte von ThyssenKrupp.
Wenn wir jetzt auf das Projekt schauen, müssen wir nur ehrlich sagen, das Geld, das bisher bereitgestellt wurde, wird vermutlich nicht reichen, um ThyssenKrupp zu retten. Wir haben bisher viel darüber gesprochen, was bisher passiert ist, aber wie geht's jetzt weiter? Hat die Landesregierung eigentlich einen Plan für die Zukunft von ThyssenKrupp, Tobias?
Also Wüsts Anspruch war nie, dass der Staat Unternehmer spielen sollte und er wollte auch nie bei ThyssenKrupp einsteigen, auch wenn das hier und da von ihm gefordert wurde. Er kommt ja auch aus einer ganz anderen Denkrichtung. Deswegen glaube ich nicht, dass er wirklich was für die Zukunft des angeschlagenen Konzerns selber plant. Er wird sich eher sagen, wir als Staat haben versucht, mit einer gewaltigen Fördersumme die Transformation anzuschieben. Wir haben uns für vernünftige Rahmenbedingungen in Berlin und Brüssel eingesetzt, aber irgendwann sind unsere Möglichkeiten auch am Ende.
Vielleicht kommen wir auch nochmal auf diese Dimension des Politischen zurück. Wüst als derjenige, der sich bei diesen Auftritten von ThyssenKrupp stark auf die Seite der Arbeitnehmervertreter stellt und das Erfolgsmodell Mitbestimmung preist. Wie ordnest du das ein, Tobias? Ist das ja von Herzen?
Ja, also Wüst wird mir eigentlich immer als ein ausgesprochen guter Verhandlungsführer beschrieben. In dieser wohltemperierten Art gelingt es ihm offenbar, für Interessenausgleich zu sorgen. Und ich denke schon, dass er in seiner Zeit, das haben viele auch nicht mehr auf dem Schirm, dass er ja mal Geschäftsführer des Zeitungsverlegerverbandes war in Nordrhein-Westfalen und dass er in dieser Zeit auch nochmal eine sehr bewusste Entwicklung durchgemacht hat. Nämlich da hat er im operativen Geschäft gelernt, dass auch die Beschäftigtenseite immer mitgenommen werden muss und es eigentlich nie die schlechteste Idee ist, gerade mal nicht mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, sondern den Ausgleich zu suchen. Und vielleicht ist auch nicht ganz unwichtig, dass Wüst vom Naturell her überhaupt kein Politiker ist, der so mit den Bossen kumpelt und sich vom Geld beeindrucken lässt. Da hatten wir ja auch schon ganz andere. Das gibt ihm so als Typ eigentlich nichts. Und irgendwie, das macht ihn ja auch ganz sympathisch. Da ist er dann doch so der Junge vom münsterländischen Dorf geblieben, wenn man so sagen will.
Die Stahlarbeitnehmervertreter sagen ja gerne über ThyssenKrupp, wir sind systemrelevant. Das ist eine Position, die gibt es seit Armin Laschet Ministerpräsident war und die Landesregierung auch diese Position bezogen hat. Systemrelevant heißt ja immer dann auch gerne, wir brauchen das Geld, wenn es ein Problem gibt. Dieses System muss erhalten werden. Das wiederum war eine Argumentation, die kennen wir aus der Finanzkrise. Da hat man systemrelevante Banken gerettet, als sie gewackelt haben. Aber dieses systemrelevant Argument, greift das überhaupt bei ThyssenKrupp? Und kann man das überhaupt auch umsetzen, wenn man das ernst nimmt, Tobias? Ist denn das Geld überhaupt da?
Also zumindest sind auf Landesebene die fetten Jahre lange vorbei. NRW macht längst wieder Schulden und hat im Augenblick so viele finanzielle Baustellen, dass also größere Subventionen überhaupt nicht drin wären.
Früher hätte die Landesregierung womöglich in ähnlichen Fällen beim Chef der Westdeutschen Landesbank angerufen, um zu fragen, was da geht. Die WestLB galt ja als verlängerter Arm der Landesregierung, auch in Sachen Industriepolitik betreiben. Jetzt ist die WestLB längst abgewickelt und die bestehende Nordrhein-Westfälische Förderbank, NRW Bank, agiert in deutlich engeren Grenzen. Industriepolitik, das ist ja ein großes Wort. Macht die NRW-Landesregierung überhaupt Industriepolitik oder gilt der Grundsatz, der Markt regelt das?
Ja, es ist keine harte Marktgläubigkeit bei Wüst vorhanden, aber er weiß auch, dass eine Landesregierung nicht Investitionen wirklich selber anschieben kann und auch nicht wirklich in Konzernstrukturen reinregieren darf. Da ist er also schlau genug, die Lehren aus der Vergangenheit gezogen zu haben.
Stichwort Lehren aus der Vergangenheit. Wir sehen ja, wenn dann wirklich einmal ein großes Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen in die Schieflage gerät, entsteht direkt so eine Art Helfer-Dilemma. Also wir erinnern uns an den Fall Opel und die Rolle des damaligen NRW-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers. Der musste ja leidvoll erfahren, dass es schwierig ist, da diese Retterrolle einzunehmen. Er ist als Ministerpräsident in die USA gereist zum dortigen Management des Konzerns. Er stellte Hilfe in Aussicht, hat das Management beschimpft und am Ende wurde das Werk trotzdem geschlossen. Tobias, hat Henrik Wüst da auch seine Lehren rausgezogen aus dem Fall Opel?
Ja, auf jeden Fall. Henrik Wüst war ja Generalsekretär von Rüttgers. Er hat das sehr genau alles beobachtet. Und wenn er etwas exakt beherrscht, dann ist das Erwartungsmanagement. Wüst weiß also genau, ich darf keine Signale setzen, ich darf keine Versprechungen machen, die ich am Ende nicht einhalten kann. Also würde er auch niemals den Eindruck erwecken, er könnte ThyssenKrupp wieder auf Kurs bringen, weil er weiß, an solchen Worten würde er gemessen.
Und deswegen tritt er auch quasi gar nicht mehr öffentlich auf in diesem Zusammenhang.
Ja, wir erleben eigentlich in den letzten Monaten, dass sich der Fokus der Industriepolitik von Henrik Wüst so schleichend verändert hat. Also wir erleben viel mehr jetzt Termine in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass Wüst gerade erst wieder mit dem Astronauten Alexander Gerst ein Gymnasium in Borken besucht hat. Oder dass man ihn neulich in so einer Top Gun-Fliegerjacke an der NATO-Base in Geilenkirchen erleben konnte. Also diese Bildsprache des Ministerpräsidenten soll immer Aufbruch und Vision vermitteln. Und Grünstahl in Duisburg war sicherlich mal ein solch fantasieanregendes Thema, aber heute ist das erkennbar nicht mehr der Fall.
So, diese öffentliche Inszenierung von Wüst ist ja die eine Seite. Wir sehen, da ist er offensichtlich nicht mehr sonderlich involviert in das Grünstahl-Projekt. Gibt es denn eine andere Art und Weise, wie er sich möglicherweise da noch einbringt? Weil Öffentlichkeit ist das eine, Arbeit hinter den Kulissen das andere. Bringt sich Wüst quasi ein, ohne dass er Gefahr läuft, mit diesem Verliererthema identifiziert zu werden?
Also davon bin ich fest überzeugt. Wüst ist niemand, der 700 Millionen Euro Subventionen nach Duisburg schiebt und sich dann nicht mehr darum kümmert, was mit dem Geld passiert und ob das ein Erfolg wird oder nicht. Er ist als Politikertyp sogar eher so ein Controlletti, der alles wissen will und der eigentlich seit seinem Jurastudium auch immer als sehr fleißiger Aktenleser galt. Also so jemand, der kümmert sich schon, aber natürlich nicht mehr auf offener Bühne, sondern eher hinter der Kulisse.
Einen dieser hinter den Kulissen Auftritten haben wir durch Zufall beziehungsweise unsere Kollegen von der NRZ mitbekommen. Die hatten nämlich eine Tagung auf Schloss Landsberg und dann wunderten sie sich, warum so viele Limousinen plötzlich da auftauchten. Und dann haben sie geguckt, wer steigt denn da aus und wer war es? Es war Ministerpräsident Henrik Wüst und es war ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez. Was wird in solchen Terminen besprochen?
Vielleicht greife ich da mal das Stichwort von Tobias auf, Erwartungsmanagement. Also da, nachdem wir erfahren haben von diesem Termin, haben wir uns natürlich sofort gekümmert, um zu erfahren, was war denn da los, worum ging es denn da? Warum hat denn jetzt der Ministerpräsident eine Begegnung gehabt mit dem ThyssenKrupp-CEO Miguel Lopez? Und wie Tobias es sagt, das Erwartungsmanagement wurde dann sehr, sehr runtergefahren. Nämlich wurde uns vermittelt, dass es ja nicht eine zufällige Begegnung war, aber eine Begegnung in einem komplett anderen Kontext. Es war keine Wir retten ThyssenKrupp-Inszenierung, es wurde es als Normalität dargestellt, also der Ball wurde einfach flach gehalten.
Ja, und man muss eins sehen, Wüst versucht jetzt seit geraumer Zeit Nordrhein-Westfalen als Aufsteigerland hinzustellen und er stützt das darauf, dieses Label, dass es eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gibt, die sagt, Nordrhein-Westfalen hat hier und da durchaus auch Erfolge beim Aufholen im bundesweiten Vergleich. Aber diese Erzählung, NRW ist Aufsteigerland, würde natürlich konterkariert durch die doch sehr triste Lage bei ThyssenKrupp. Und deswegen wird er jetzt Richtung Landtagswahl 2027 alles unternehmen, dass möglichst wenig über die schlechte Wirtschaftslage in NRW gesprochen wird und möglichst wenig über die ja doch eher missliche Lage beim Grünstahl in Duisburg. Vielmehr plant die nordrhein-westfälische CDU eine reine Persönlichkeitswahl. Also Wüst ist ja der bekannteste Landespolitiker und nach knapp 6 Jahren im Amt auch noch relativ beliebt. Also von daher wird man diese Wahlkampagne von Hendrik Wüst auf keinen Fall durch so ein Problemthema wie ThyssenKrupp belasten wollen.
An dieser Stelle, da kann man vielleicht sogar sagen, gibt es eine Übereinstimmung der Interessen von Wüst und auch dem ThyssenKrupp-Management um Lopez. Das, und so ist mein Eindruck, mittlerweile auch das Ziel verfolgt, den Konzern, zumindest was diese Krisenthemen angeht, ein Stück weit langweiliger zu machen. Man hat natürlich den großen Plan, der wird abgearbeitet, man macht verschiedene Börsengänge von Teilsparten, aber man will natürlich raus aus diesem Dauerdrama und man muss dazu auch dann vielleicht sagen, unser Podcast-Titel Am Abgrund passt natürlich so gar nicht in diese Erzählung, in das Narrativ, was im Moment da die Oberhand gewinnen soll aus Unternehmenssicht.
Auch keine Erfolgsstory für Wüst, außer er könnte nachher erzählen, ich habe sie vom Abgrund gerettet, aber wir haben ja schon hier analysiert. Also das ist vermutlich ein eher schwieriges Unterfangen und auf dieses Risiko würde sich, glaube ich, jemand wie Hendrik Wüst überhaupt nicht einlassen.
Allerdings, und wir haben es ja gerade auch wieder analysiert, gibt es bei ThyssenKrupp eben weiterhin so viele offene Fragen und insofern wird sich diese, wir machen uns da langweilig und gehen in so einen Normalmodus rein, diese Taktik wird sich wohl kaum lupenrein realisieren lassen, denn allein schon diese Frage, ob das Grünstahlprojekt gelingt, wir haben es ja gesagt, die größte Einzelförderung für ein Unternehmen in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen, das ist ja schon eine große Frage.
Hendrik Wüst wird ja auch immer wieder mit einer möglichen Kanzlerschaft in Verbindung gebracht. Er gilt so ein bisschen als der Ersatzkanzler. Es gab neulich mal eine Debatte, da wurde das mal wieder nach vorne gebracht. Wäre das eigentlich gut für die ThyssenKrupp-Beschäftigten, wenn wir einen Hendrik Wüst im Kanzleramt hätten, weil er möglicherweise noch einflussreicher wird? Oder wäre das schlecht, weil Wüst dann Wichtigeres zu tun hat, als sich mit ThyssenKrupp zu beschäftigen?
Also ich bin sicher, dass schon allein Wüsts bundespolitischer Ehrgeiz für die Durchsetzung von NRW-Interessen ganz grundsätzlich eher nützlich ist. Also im Ruf des Schattenkanzlers wird er auf jeden Fall in Berlin und in Brüssel deutlich stärker gehört als jeder andere Ministerpräsident in Deutschland. Und interessanterweise hat er gerade bei der EU-Kommission in Brüssel persönlich Vorschläge für einen Wasserstoffhochlauf übergeben. Also Wüst bekommt da in der ersten Reihe Termine und er kann auch bei so einem Zukunftsthema wie Wasserstoffversorgung durchaus seinen Punkt machen. Und das Ganze zeigt seinen Anspruch, industriepolitisch die großen Räder zu drehen. Und ich glaube, dass davon mittelbar auch ThyssenKrupp profitieren könnte.
Ja, vielleicht wissen euch alle Hörerinnen und Hörer, was sich hinter dem Begriff Wasserstoffhochlauf verbirgt. Kannst du dir nochmal erklären? Und vielleicht auch, was hat das mit ThyssenKrupp zu tun?
Ja, also die Vision ist ja, dass der Grünstahl eines Tages mit Wasserstoff produziert werden kann. Wasserstoff muss aber irgendwie ins Ruhrgebiet kommen. Und deswegen braucht es die Politik, die es schafft, Wasserstoff von den großen Seehäfen nach Nordrhein-Westfalen zu bringen. Von daher ist Wüst schon ein politischer Akteur, der für die Infrastruktur sorgen muss. Also er muss die Interessen von den großen Seehäfen in Belgien und in Holland zusammenbringen mit den Interessen der Industrie in Nordrhein-Westfalen. Da geht es um Pipelines, da geht es um Versorgungsverträge. Und da ist er hinter den Kulissen schon sehr aktiv, weil er weiß, da geht es jetzt nicht nur ums Image, sondern das ist eine ganz zentrale Frage, ob die nordrhein-westfälische Schwerindustrie es überhaupt schaffen kann, in die neue Zeit zu kommen.
Wenn ich zusammenfasse, was ich hier aus diesem Gespräch heute mitnehme, dann ist es auf jeden Fall, dass Hendrik Wüst und auch die Landesregierung weiterhin ein massives Interesse an ThyssenKrupp haben und auch haben müssen. Zum einen, weil extrem viele Arbeitsplätze mittelbar und unmittelbar betroffen sind und das möglicherweise ein schlechtes Thema für die Landtagswahl im nächsten Jahr wäre. Es ist wirklich kein Gewinnerthema und gerade dieses Risiko, was diese Grünstahlanlage birgt, das ist ein Risiko, was Hendrik Wüst kontrollieren muss, weil das könnte wirklich ihm sonst nicht so richtig gut tun, wenn dieses Thema nochmal größer öffentlich würde und mit seinem Namen verknüpft. Das ist so quasi die eine Erkenntnis. Aber weil es kein Gewinnerthema ist, nehme ich auch mit, werden wir auch in den nächsten Monaten bis zur Landtagswahl Auswahl eher keinen Henrik Wüst sehen, der sich die Grünstahlanlage oder irgendwelche ThyssenKrupp-Gebäude anschaut, weil er möchte diese Verbindung eher nicht noch forcieren. Ist das richtig?
Das wäre eine schöne Wette, ne? Ob Wüst mal wieder bei ThyssenKrupp, ja oder nein?
Ja, eine gute Frage.
Was glaubst du, Tobias?
Also meine Prognose wäre, mit einem ThyssenKrupp Stahlarbeiterhelm werden wir ihn vor dem Wahltag Ende April 2027 so schnell nicht mehr sehen.
Sehr gute Prognose. Hast du denn was gelernt, Ulf?
Ich habe viel von Tobias gelernt, aber das mache ich ja täglich, weil ich ja seine Texte lese, und wir nähern uns ja dem Ende der Folge. Wenn ihr weiter up to date bleiben wollt, lest gerne die Texte von Tobias, schaut vorbei auf watz.de/Wirtschaft, aber auch watz.de/Politik, nämlich da sind die Texte von Tobias, und da könnt ihr auch auf dem Laufenden bleiben.
Tobias, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Sogar Ulf hat was gelernt. Von mir kann Ulf aber selten was lernen. Aber ich lerne hier immer viel. Ich bin super froh, dass ihr beide heute dabei wart. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Folge und sagen für heute tschüss.
Tschüss, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.